Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Weird History, dem Podcast, der euch die schrägsten, also auch wirklich die allerschrägsten Geschichten der Vergangenheit erzählt. Und die trotzdem wahr sind. Alle 14 Tage findet ihr uns auf Spotify und wir, das bin ich, Leonie.
Und ich, Bianca, und wir beide bringen uns dafür auf jeden Fall jedes Mal eine andere Geschichte mit, die jeweils andere von uns beiden nicht kennt und ihr da draußen auch nicht kennt. Das heißt, wenn ihr richtig gut zuhört, habt ihr beim nächsten Smalltalk endlich mal ein Thema, mit dem man sich nicht blamiert, sondern mit dem man richtig glänzen kann.
Ja, absolut. Also, attraktiver Streber nenne ich das. So.
Ne, wollen wir alle sein. Und heute haben wir ein Thema für euch. Ja, das geht ein bisschen ins Unheimliche, ins apokalyptische Denken und vielleicht teilweise auch zu den Außerirdischen. Man weiß es nicht. Heute geht es um skurrile Weltuntergangsfantasien.
Übrigens auch ein super Partythema an dieser Stelle. Also wenn ihr auf der nächsten Party seid und ein geiles Gespräch starten wollt, kann ich empfehlen.
Auch für eine Motto-Party. Einen Aluhut aufsetzen und dann geht's los.
Hat ich klasse.
Bill Kaulitz auch gemacht bei seinem letzten Geburtstag. Also, Leonie, skurrile Weltuntergangsfantasien. Wie kommen wir denn auf sowas?
Ja, weiß ich nicht. Ich glaube, das passt aber irgendwie doch ganz gut in unser Repertoire rein, weil wir uns ja gerne mal mit so skurrilem Zeug einfach beschäftigen. Und ich möchte mal so anfangen. So der 31.12., ne? Egal in welches Jahr man guckt, der ist ja irgendwie immer so sehr ja, bedeutungsschwanger, will ich sagen. Also da kann ja irgendwie alles passieren und es gibt Leute, die sind irgendwie so ein bisschen genervt davon, andere, die ziehen das aber auch so als Programm durch. Und hast du tatsächlich Neujahresvorsätze? Bist du so jemand, der sich da schon was ausmalt, was vornimmt?
Das ist tatsächlich eine schwierige Frage, die ich jetzt mit der Öffentlichkeit teilen werde, weil ja normalerweise nehme ich mir prinzipiell immer so 2, 3, 4 Vorsätze, werfe sie aber relativ schnell immer über Bord. Und deswegen habe ich so zum Beispiel im letzten Silvester, 31.12.24 war das, habe ich mir vorgenommen, sie nicht mehr öffentlich zu machen, sondern zu sagen, nein, ich nehme mir keine Vorsätze, aber innerlich habe ich trotzdem eine kleine To-Do-Liste, muss ich zugeben.
Ja, okay, das finde ich gut. Also ich glaube auch nicht, dass das schlecht ist. Also ich glaube, man muss es so ein bisschen abpassen zwischen, man macht sich selber zu viel Druck und unrealistische Ziele und andererseits ist es auch nicht schlecht, wenn man eine gewisse Vorstellung oder Vision von seinem Zukunfts-Ich hat. Ja, und da, wo ich heute mit dir hinreisen möchte. Da gab es auf jeden Fall Neujahresvorsätze, will ich mal behaupten. Allerdings sahen die, glaube ich, ein bisschen anders aus. Da ging es irgendwie eher um Hoffnung, Technomusik und Tamagotchis.
Tamagotchis, oh Gott.
Ja.
Und die Mistinger sind immer abgekratzt, immer.
Ja, und das ist... Also viele haben gedacht, egal wie gut die sich zu der Zeit um ihr Tamagotchi gekümmert haben, das kommende Jahr, das überlebt es nicht. Denn keiner wird das überleben. Das war damals ja die Angst.
Ja.
Und vielleicht hast du schon so eine grobe Ahnung, denn es geht ins Jahr 1999 zurück. Und wir sprechen heute über den sogenannten Millennium Bug oder auch YK2.
Man könnte auch sagen, die Jahrtausendwende, war das so?
Das war die, genau, das war die Jahrtausendwende. Und ich habe es, glaube ich, gerade falsch gesagt, es ist Y2K, so heißt es richtig.
Aha, doch, genau. Natürlich, dieses ominöse Datum, was, glaube ich, jeder und jede in unserem Alter von seinen Eltern auch schon erzählt bekommen hat.
So, und zwar der Tag, an dem die Computer die Welt zerstören. So hatte man das ungefähr im Kopf. Und ja, ich finde das... heute irgendwie zum Schmunzeln. Ich finde das irgendwie ganz, ganz süß. Denn viele glaubten ja einfach, dass es mit dem simplen Datumswechsel um Mitternacht alles, was man kennt, die komplette moderne Welt, dass es zusammenbricht. Und der Grund, der ist super banal, denn die Computerspanne, die war irgendwie super simpel und unheimlich zugleich, denn dieser Y2K-Fehler, der entstand, also das steht übrigens auch für das Jahr 2000. Das Problem, was man da vermutet hat, entstand dadurch, dass die letzten beiden Ziffern immer das Jahr widerspiegelten im Computersystem. Mhm, also beispielsweise aus 1998 wurde einfach 98. Eigentlich simpel, ne?
Ja, also das verstehe ich. Ja,
das,
doch.
Das auch als absolute Nicht-Mathematikerin.
Ich wollte gerade sagen, das leuchtet ein.
So, aber was passiert denn jetzt, wenn aus 99 plötzlich 00 wird? Ja, da haben die Köpfe geraucht, ne? Also das Problem war, dass halt viele Programme das nicht so richtig unterscheiden könnten, ob jetzt 00 für das Jahr 2000 steht oder halt für 1900.
Und, oh ja, okay.
Ja, und deswegen hat man gedacht, boah, also das wird sich auf Banken, Fluggesellschaften, Regierungsbehörden eigentlich auf alles auswirken. Und ja, man befürchtete halt echt, dass die Geldautomaten abstürzen, dass Flüge weltweit gecancelt werden, vielleicht auch mal so eine Atomrakete aus Versehen losgeht.
Gott.
Also, man hat echt gedacht, dass so die gesamte digitale Welt kollabiert. Und ich finde das immer so witzig, weil ich bin ja ein 2000er-Kind und früher als, ja, ich glaube, da war ich auch noch recht klein, eigentlich ein bisschen gruselig, da habe ich immer zu den Leuten gesagt, als ich erfahren habe, dass es diese Krise gab, so, ja, als ich geboren bin, da dachten die Leute, die Welt geht unter. Heutzutage muss ich sagen, wenn ich irgendwie so eine 4- oder 5-Jährige habe, die mir das sagt, dann würde ich sagen, oh, gruselig.
Ja, voll, oder?
Also, um das nochmal klarzustellen, heutzutage stelle ich mich nicht mehr so vor.
Hallo, ich bin Leonie.
Nein, das mache ich nicht mehr. Ich habe daraus gelernt. Aber trotzdem möchte ich mit dir weiter so tun, als ob, und das nochmal so ein bisschen vor Augen führen. Denn diese Weltuntergangsstimmung, die war halt eben da, ne? Also die Menschen haben angefangen, Konserven zu horten. Die sind hamstermäßig einkaufen gegangen. Genauso wie Wasser in der Badewanne, der Klassiker.
Ja, natürlich.
Ja, und also eigentlich wie bei so einer Zombie-Apokalypse.
Schon, ne? Oder? Da müsste ich jetzt einmal kurz, weil wir einfach diese Zeiten selber schon miterlebt haben, haben die Leute da auch massiv Klopapier gebunkert oder nicht?
Also ich weiß nicht, ob es damals schon so einen Stellenwert hatte, ich glaube aber ja.
Aber krass, ne? Weil das habe ich bei Corona damals gedacht, so
Wahnsinn.
Klopapier ist... das Gold.
Ja,
ne? Also das war wirklich die Währung kurzzeitig. Krasse Sache, wenn Menschen anfangen, irgendwie zu glauben, da passiert was Schlimmes, dann fangen die an, Dosen zu sammeln. Okay.
Komplett. Und man muss da jetzt ein bisschen abgrenzen, weil jetzt in Deutschland war es nicht so krass wie beispielsweise in der USA. Macht aber irgendwie auch Sinn, wenn man sich so die USA anguckt. Die sind ja gerne mal so ein bisschen... krasser drauf, was diese Theorie angeht.
Ich möchte jetzt nicht sagen überdramatisieren, aber doch,
ja, aber
die
doch.
Überdramatisieren schon. Ne?
Doch, es ist halt einfach eine andere Kultur und das spielt damit rein. Mhm. Und daher war es auch nicht verwunderlich, dass da eben zu der Zeit ein ganzer Wirtschaftszweig entstanden ist. Und zwar haben die Leute Y2K Survival Kits verkauft.
Ach so, natürlich. Das, was die ganzen Prepper und so immer haben,
ja,
ne?
Genau, ja, genau. Die, übrigens, das war auch die Hochzeit der Prepper.
Ah,
die haben sich dann in ihre Bunker wieder zurückgezogen. Und ja, es gab natürlich auch andere Gruppen, ne? Diese typischen religiöseren Gruppen, die dann gesagt haben, so, das ist eine göttliche Strafe. Also irgendwie hatte jeder so eine gewisse Meinung dazu. Aber eben auch die CIA und das Pentagon, die haben für den Fall der Fälle Pläne gehabt. Und tatsächlich soll die US-Regierung damals auch $1 Milliarden ausgegeben haben, um die Computersysteme anzupassen und auch ja, vorzubereiten darauf. Und wie gesagt, in Deutschland war es alles ein bisschen nüchterner. Es gab zwar auch das ein oder andere Krisengespräch, aber längst nicht so krass. Und da habe ich mir überlegt, irgendwie ja doof, weil ich erst 10 Monate später geboren war. Also da war der ganze Bums schon vorbei.
Schade, Leonie.
Ja, leider. Also das hat auch nicht mal gestimmt, was ich damals der Welt erzählt habe. Aber wer das noch ganz gut in Erinnerung hatte, ist meine Mutter.
Die hat es miterlebt, es ist so.
Die hat's miterlebt. Und ich habe sie gefragt, wie das denn hier bei uns im Nordwesten war.
Und was sagt sie?
Also, und das fand ich super lustig. Sie saß irgendwie 1-2 Tage vorher bei meiner Oma Kurzbeschreibung zu meiner Oma, typisches Wattestäbchen, ne? Also so weiße, flauschige Haare, natürlich immer gelockt, eine Brille so groß wie Aschenbechergläser. Also ich hatte eine ganz süße, typische Oma wie aus dem Buch. Und da sie super weit weg vom Schuss gewohnt hat, also der nächste Nachbar war irgendwie so 2 Kilometer entfernt, das war ein Bauernhof, hatte sie eine Sache in ihrem Haus, das war besonders kostbar, das war der Fernseher.
Ja, aber das kann, ehrlich, ne? Für mich wäre es genauso. Ja. Also wäre verdammt kostbar, aber zur damaligen Zeit war das auch noch was anderes. Ne?
Das war was anderes und das war ihr Gral. Ne? Und meine Oma, die war schon ganz nervös. Also die konnte kaum auf ihrem roten Stuhl da vernünftig sitzen. Die hatten irgendwie immer so, früher halt, ne, so ein ganz komisches rotes ja. Sofa, wo man sich auch heute denkt, ha,
weiß ist ich das nicht. Noch Mode? Man weiß es nicht.
Sie fand es totschick. Aber sie war halt fürchterlich nervös und hat meine Mutter dann immer gefragt, ob sie dann keinen Fernseher mehr gucken kann dann.
Oh nein.
Süß. Ja, und das, wie gesagt, das war halt, das hat sie total umgetrieben und meine Mutter war da auch nüchterner, also sie, ihr war irgendwie klar, dass das nicht so richtig sein kann, aber zeitweise, und das hat sie eingestanden, hat sie sich da auch ein bisschen verrückt machen lassen und selbst diejenigen, die gesagt haben, das ist kompletter Quatsch, die haben auch überlegt, vielleicht ist es doch von einem auf den anderen Tag nicht mehr so, wie man es kannte. Und es gab natürlich auch Radioansagen und meine Mutter war so die erste Handy-Generation, die war so im Kommen. Und sie sagte, man hat sich halt gerade so daran gewöhnt und dann diese Vorstellung, dass ein Tag das alles wieder kaputt macht, das hat einen dann doch ein bisschen mitgerissen. Aber trotzdem, die Nacht kam dann ja, also der besagte 31.12.99 und ja, sie ist ganz stur, wie es halt so ist als Ostfriesin, ins Bett gegangen. Also ganz normal. Sie hat es auch nicht so groß gefeiert, das war halt eh noch nicht so, generell nie so ihrs. Und sie ist mit dem sturen Gedanken ganz stoisch ins Bett gegangen, wenn es so ist, dann ist es so.
Ganz ehrlich, eigentlich ist das gleich die beste Art und Weise, damit umzugehen, weil oder? Du kannst es eh nicht ändern. Also wenn es wirklich passiert wäre, hast du wenigstens gut geschlafen.
Ja, genau. Und das hat sie auch. Also sie hat sich da wirklich überhaupt keine Gedanken gemacht. Am nächsten Morgen ist sie dann zwar erstmal ans Handy gegangen und hat geguckt, ob es noch läuft und auch in die Küche hat das Radio angemacht und da war spätestens allen klar, es ist alles in Ordnung. Die Systeme sind nicht gecrashed. Und ja, also das war dann eigentlich so der Beweis. Sie hat dann auch nochmal schnell bei meiner Oma angerufen und hat gesagt, ob der Fernseher läuft. Auch da kam eine Entwarnung. Also selbst in der Walachei, wo sie lebte, ging noch das Radio.
Das soll schon was heißen.
Genau. Und ja, man kann es jetzt natürlich so ein bisschen damit erklären, das hatte meine Mama auch gesagt, dass es ja immer so ein bisschen die Angst vorm Neuen gibt. Ne? Und das war, glaube ich, das hat man ja vielleicht schon im Kleinen jedes Jahr.
Schon, glaube ich auch. Silvester, hast du anfangs schon gesagt, markiert einfach so einen Tag. Das Jahr bleibt jetzt hinter uns und wir gehen in was Neues, was noch so völlig unbeschrieben ist. Wir wissen ja noch nicht, was passiert. Und ich glaube, das hat man immer, dass man da so ein bisschen nervös vorher ist. So, was kommt jetzt eigentlich auf einen zu?
Ja, das glaube ich auch. Also es hat für mich auch wiederum ein bisschen Sinn ergeben, dass die Leute sich da so verrückt gemacht haben. Und jetzt muss man sich natürlich fragen, was blieb denn jetzt vom Y2K? War alles nur übertrieben? Und man kann sagen, jein. Also klar, die große Panik, die war definitiv drüber, das war umsonst. Aber so ein paar kleine Sachen, die sind ja doch passiert. Also zum einen die Millionen von Arbeitsstunden, die Programmierer und Programmiererinnen investiert haben. Das ist auch, also lässt sich auch nicht mehr rückgängig machen. Und es war definitiv eine Art Weckruf. Also es war irgendwie klar, dass diese digitale Welt, die ja damals noch ja, einfach klein war und gerade so entstand, dass die sehr verletzlich ist.
Aber findest du nicht auch, also wenn man gerade über diese digitale Welt spricht und dass die Leute da, sie haben natürlich was anderes erwartet. Mhm. Aber wenn ich jetzt so denke, 25 Jahre später, wie sage ich das jetzt, ohne dass ich jetzt klinge wie jemand, der auch solche Theorien verfolgt? Aber es ist ja schon ein bisschen, dass so manche digitale Entwicklung auch jemanden wie mich vielleicht manchmal etwas so zurücklässt und sie denkt, huh, hätte ich jetzt auch nicht erwartet, dass sich das wirklich alles in so eine Richtung entwickelt. Und wer weiß, wo es noch hingeht.
Ja, ne? Absolut.
Also gerade so mit dieser künstlichen Intelligenz und alles. Und ich habe jetzt zum Beispiel nicht mal so ein Gerät zu Hause, was mit mir spricht oder wo ich sagen kann, stell einen Timer für mich oder so. Dafür habe ich nur eine Eieruhr. Also ich mag es nicht so gern. Weil ich da irgendwie so denke, also ich bin jetzt nicht so ein Mensch, der denkt, er wird abgehört. Aber es hat ja schon Überhand genommen. Und dann denke ich so, waren die Gedanken, die sie vielleicht zu der Zeit hatten, nicht komplett irre. Also es ist jetzt nicht so, dass man sagen kann, die sind ja durchgedreht und haben gedacht, was passiert denn da? Also wenn ich so jetzt auf die technischen Entwicklungen gucke, denke ich so, okay, sind schon einige dabei, die man durchaus auch mal kritisch hinterfragen muss.
Ja, total. Und du hast gerade angesprochen, abgehört, ne? Ich weiß nicht, ob ich die Einzige bin, aber ich glaube, wenn ich jetzt noch dreimal Eieruhr sage und ich mache mein Handy auf, dann wird mir Google wieder irgendwas vorschlagen, oder?
Oder? Genau das ist
also
es doch.
Die Werbung, die kommt eh.
Von Eieruhren. Meine ist übrigens in Form einer Avocado.
Oh, das finde ich toll.
Oder?
Ja, das ist toll. Es gibt keine Alexa in Form einer Avocado, soweit ich weiß. Also da ist Nachholbedarf.
Da merkt man wieder, es ist nicht immer alles nur der gute technische Fortschritt.
Nein.
Das gute alte Gerät, was noch aufgezogen wird, funktioniert auch.
Ja, absolut, absolut. Und wie gesagt, das meiste hat ja auch damals funktioniert. Es gab halt so ein paar kleine Fehler, ne? Also zum Beispiel auf manchen Webseiten gab es so Probleme bei der Datumsanzeige. Oder Uhren haben da auch manchmal ein bisschen gesponnen. In Australien soll sogar ein Krankenhaus, also nicht komplett ausgefallen sein, sondern das Kartenlesegerät, das soll so kurzfristig gesponnen haben. Also auch das ist nicht so dramatisch. Und ja, eigentlich all das, was man sich gedacht hat, das kam eben nicht. Trotzdem hat der Y2K-Fehler Spuren hinterlassen, denn das haben wir gerade schon so ein bisschen beschrieben, es war natürlich schon so ein Vorgeschmack auf unsere digitale Abhängigkeit. Ne? Also man sieht ja schon, dass es einfach nicht ganz irrational ist und dass man irgendwie sich das schon, dass man es auch nicht missen möchte. Und deswegen war es, glaube ich, so insgesamt weniger dieser typische Programmierfehler, der dann so im Armageddon geendet ist, sondern vielmehr eine Geschichte, und das finde ich eigentlich so lebensnah, über ganz normale Ängste, über Medien und auch über Kontrollverlust.
Ja.
Und vielleicht auch ein bisschen darüber, wie bescheuert auch Weltuntergangsfantasien sein können und wie rational Menschen sind, wenn sie es denn müssen.
So wie deine Mama. Einfach ins Bett gehen. Also ihr wisst, wenn nochmal sowas ist wie 2012, da sollte die Welt auch untergehen.
So.
Einfach hinlegen und sagen, dann ist es so.
Dann ist es so.
Also vielleicht an dieser Stelle, teilt das gerne mit uns, wenn ihr wollt, was eure Eltern vielleicht erlebt haben zu der Zeit, weil es würde mich wirklich interessieren, ob es nur im tiefen Ostfriesland so war, dass die Leute sich schlafen gelegt haben oder ob es vielleicht noch mehr Menschen gab, die vielleicht auch ganz anders damit umgegangen sind.
Ja, sagt gerne Bescheid, ob ihr einen riesen Klopapiervorrat hattet oder ob, weiß ich nicht, ob ihr euch auch schon eine kleine Höhle gebaut habt. Das wäre nämlich mein Ersatz zum Bunker.
Wie früher als Kind. Ne? So. Einfach eine Decke über den Kopf ziehen und so tun, draußen gibt's nicht.
Richtig.
Ja, das ist eigentlich eine perfekte Überleitung, denn in meiner Geschichte, die ich mitgebracht habe, die tatsächlich natürlich wirklich passiert ist, geht es auch ein bisschen darum, dass Menschen ja sich in eine Höhle verzogen haben, nennen wir es mal. Also das ist jetzt wirklich metaphorisch gesprochen und etwas erwartet haben. Und da fällt mir eigentlich tatsächlich auf, dass wenn Leonie und ich uns gegenseitig Geschichten erzählen, dass meine immer einen Ticken düsterer sind. Also meine ist schon wieder jetzt nicht nur so mit dem Augenzwinkern zu betrachten, ehrlich gesagt.
Wir sind Yin und Yang.
Aber deswegen passt es auch so gut, weil ich bringe dir jetzt wieder ein Extrembeispiel mit aus einer Welt, aus einem apokalyptischen Glauben und wo auch außerirdisches Heilsversprechen eine Rolle spielt und was tatsächlich tragischerweise in einem der verstörendsten Massensuizide der amerikanischen Geschichte gemündet ist.
Oh mein Gott.
Weil genau dahin können so skurrile und manchmal echt abgedrehte Weltuntergangsfantasien auch hingehen, in diese Richtung.
Ja, klar.
Und ich habe euch und dir, Leonie, die Geschichte von Heaven's Gate mitgebracht.
Oh ja, das sagt mir was. Das sagt mir was. Also ich weiß, das ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt, um das zu sagen, aber weil du mich auch immer wieder regelmäßig schockierst, freue ich mich immer so auf deine Geschichten. Also auch natürlich, wenn man das jetzt gar nicht, ich will es gar nicht verherrlichen oder so, aber es ist einfach Wahnsinn, was da teilweise passiert ist. Ne? Also dass nicht jede Weltuntergangsfantasie, die in den meisten Fällen ja einfach nur Quatsch ist, so geendet ist, dass man morgens dachte, oh, Top-Radio läuft. Das ist eben auch die Wahrheit.
Genau, das ist es nämlich. Es kann auch in eine genau andere Richtung gehen, in eine sehr, sehr dramatische Richtung und eben auch lebensbedrohliche Richtung. Und in Heaven's Gate ist zum Beispiel genau das passiert. Und wir starten unsere Geschichte einmal da, wo zu sagen, das schon passiert ist,
okay,
was passieren sollte. Und zwar sind wir im März 1997, ein sonniger Vorort in Kalifornien. Ich dachte, das kannst du dir vorstellen, die Sonne scheint, Golfplätze, Palmen, weiße Zäune, so richtig, wie man das aus dem Film kennt. Ne? Also eigentlich sehr idyllisch. Und man ahnt eigentlich nicht, dass vielleicht hinter den Häusern solcher Städte auch irgendetwas passiert. Und in einem relativ unscheinbaren Haus entdecken Ermittler dann etwas, das bis heute, wenn man es liest, wenn man es irgendwo sieht auf YouTube, wirklich Gänsehaut auslöst. 39 Leichen.
Wow.
Alle liegen wirklich ordentlich nebeneinander auf Matratzen. Über jedem Gesicht, wirklich über jedem einzelnen Gesicht, liegt ein violettes Tuch. Alle tragen schwarze Jogginganzüge und neue Nike-Sneaker. Außerdem haben sie einen Ärmelaufnäher und auf diesem steht Heaven's Gate Away Team. Also man könnte das jetzt übersetzen als Auswärtsteam.
Ja.
Die Nerds unter uns wissen vielleicht, dass das ein Aufnäher ist, den die in der Science-Fiction-Serie Star Trek auch tragen. Denn da gibt's ja die Besatzungsmitglieder, die außerhalb des Raumschiffes arbeiten sozusagen und auf einen anderen Planeten geschickt werden. Und die haben diesen Aufnäher auch. Also man merkt, es ist wirklich auch eine Mischung aus Science Fiction und eigentlich wirklich nicht wirklich Realität, wenn wir jetzt ganz ehrlich sind.
Ja,
ja, neben den Menschen, die dort aufgereiht liegen, ist jeweils ein Koffer und exakt $5.75. Was haben die denn da?
Nickel, nee, weiß ich nicht.
75 irgendwas in der Hosentasche, so.
Ja.
Was wirklich im ersten Moment, finde ich, klingt wie ein total surrealer, abgespaceder Film, ist tatsächlich das Ergebnis gewesen von jahrzehntelanger Überzeugung. Denn die Mitglieder, die Menschen, die dort tot liegen, gehörten einer Gruppe an, die sich Heaven's Gate nannte und die glaubte, dass sie auf ein höheres Dasein vorbereitet werden.
Ganz kurze Frage dazu. Gab es dazu nicht auch einen Film?
Ja.
Ja, ne?
Genau. Es gibt nichts, was Hollywood nicht verfilmt hat.
Genau.
Natürlich gibt es dazu auch einen Film, weil diese ganze Geschichte, die fängt ja auch ein bisschen weiter zurückliegend an und so. Es ist tatsächlich witzig, finde ich, in Anführungsstrichen, dass es kurz vor dem ist, was du gesagt hast, also kurz vor der Jahrtausendwende, ein paar Jahre vorher, also 1997 ereignet sich das.
Ja, ja.
Genau. Aber diese Menschen, die Heaven's Gate angehört haben, die haben eben geglaubt, dass ein Raumschiff kommen wird und sie holen wird. Und sie müssen dann in diesem Moment bereit sein, auch zu gehen. Ne, und das ist quasi das, was dem Ganzen zugrunde liegt. Da fragt ihr euch jetzt vielleicht zu Recht und du dich auch, Leonie, wie kommt man denn überhaupt dahin? Also ich finde immer dieser Schritt so, wer bringt Menschen dazu? Was bringt Menschen eigentlich dazu, wirklich ihr Leben freiwillig zu beenden?
Ja.
Und das ja wirklich aus purer Überzeugung.
Ja, ja, das ist schon wieder, geht schon wieder sehr in diese Sektenrichtung.
Und das ist tatsächlich ein Begriff, der ist ja aufgeladen, das wissen wir mittlerweile alle, da muss man immer gucken, wie man ihn benutzt, aber bei Heaven's Gate wurde er früher immer benutzt und er ist, glaube ich, so allgemein im Sprachgebrauch auch einfach drin, dass wir religiöse Vereinigungen, die wir nicht verstehen, als Sekte stigmatisieren. Das an dieser Stelle einmal eingeschoben.
Und nochmal einen Schub, kurze Notiz dazu. Bianca ist da Expertin, weil sie auch noch einen anderen Podcast hat, nämlich Gefangen im Glauben, wo es ja auch darum geht, ne? Also um diese religiösen, ja, Gruppen, sage ich jetzt mal freundlich ausgedrückt, die aber eigentlich schon eher als Sekte gewertet werden. Ne?
Genau, also, das.
Du hast ja dich super krass damit beschäftigt und hattest da ja echt einen Deep Dive in das Thema.
Und vor allen Dingen auch mal welche, die im Nordwesten, also hier bei uns in der Region unterwegs sind. Wir genau. sind ja jetzt wieder sehr in diesem amerikanischen Kontext unterwegs.
Ja, aber auch hier gibt es sie und das hat mich damals, das weiß ich noch, das hat mich total überwältigt, weil man das so von sich schiebt. Ne? Man hört das und man denkt, ja, das ist aber nicht meine Lebensrealität, aber doch auch bei uns im Nordwesten gibt es viele Gruppen, die in diese Richtung gehen. Und ja, also man lebt schon untereinander und weiß es halt oft gar nicht.
Es lohnt sich, einen Blick hinzuwenden und auch mal zu erfahren, was glauben diese Menschen eigentlich, wieso glauben diese Menschen. Und deswegen könnt ihr natürlich auch bei Spotify gerne mal bei Gefangen im Glauben reinhören. Wenn wir jetzt einmal das wieder zurückmünzen auf die USA. Wir sind gerade da in den 70er Jahren und Heaven's Gate hat sich tatsächlich gegründet oder wurde gegründet von zwei ungewöhnlichen Persönlichkeiten, die einfach zufällig wirklich zueinander gefunden haben. Also Marshall Applewhite ist eigentlich so der Kopf dieser ganzen Organisation gewesen. Er war ein ehemaliger Musikprofessor mit, man könnte sagen, einem leicht religiös-esoterischen Fable. Mhm. Also den hatte er tatsächlich immer. Hat in der Kirche auch Musik unterrichtet und alles, wurde dann aber wegen emotionalen Problemen abgezogen. Dazu dann gleich ein bisschen mehr. Und die Frau, die ihm gegenübersteht, ist Bonnie Lou Nettles. Sie ist eine Krankenschwester, die ebenfalls so ein starkes Interesse an Astrologie hatte. Also auch ein bisschen in diese esoterische Schiene reinhaut. Ja. Und da trifft man sich dann ja und hat vielleicht ähnliche Interessen. Die beiden haben sich 1971 in einem Krankenhaus kennengelernt, wo Applewhite, und das finde ich ist eigentlich sehr traurig an der ganzen Geschichte, wegen seiner, in Anführungsstrichen, emotionalen Probleme war, die nämlich im Zusammenhang mit seiner Homosexualität attestiert worden sind. Ach, also es war tatsächlich, wie gesagt, er hat in der Kirche unter anderem unterrichtet und so, und dann kam halt diese Neigung raus und dann hieß es so, er kann da nicht mehr arbeiten.
Ja, das finde ich immer noch Wahnsinn. Also das
und das in den 70ern.
In den 70ern,
das ist gar nicht so lange her.
Nee.
Und trotzdem war das zu der Zeit natürlich ein No-Go in den USA. Und deswegen ist er dann in dieses Krankenhaus gegangen, wollte sich behandeln lassen. Und ja, dort hat er eben Bonnie Nettles kennengelernt. Sie war der Krankenschwester. Und die beiden haben sich sofort irgendwie verstanden, wie sie beide irgendwie so esoterisch angehaucht und haben dann auch geglaubt, dass sie sich aus einem früheren Leben vielleicht schon kennen. Und dass diese Begegnung, die da im Krankenhaus stattgefunden hat, einfach himmlisch bestimmt sein muss. Bis dahin eigentlich ganz süß.
Ja, ein bisschen Schicksal.
Ne?
Ja.
Die haben dann auch beschlossen, dass sie sich so gegenseitig so komische Namen geben. Also die haben sich Winnie und Pooh genannt zum Beispiel oder T und Do, wie die ersten Töne der Tonleiter. Was genau da für eine Verbindung ist, keine Ahnung.
Ja,
aber die fanden das irgendwie schön, sich gegenseitig solche Namen zu geben. Und diese beiden haben eben gemeinsam eine neue religiöse Lehre entwickelt.
Mhm.
Ja.
Aber kreativ sind die beiden, das muss man denen lassen.
Unbestritten, auch das kann man so sagen. Das etwas Skurrile an diesem ganzen Thema ist halt, dass sie diese Glaubensgemeinschaft so auf UFOs, so ein UFO-Glauben, dass es da irgendwas anderes gibt, schon basiert haben. Zeitweise hatte diese Gruppierung wirklich echt viele Anhänger. Also das waren teilweise bis zu 100 aus wirklich verschiedenen Gesellschaftsschichten.
Ja.
Bei den beiden ist es wirklich einzigartig, muss ich sagen, weil auch mit dem habe ich mich ja auch viel beschäftigt, wie Menschen halt heutzutage Leute so dazu gewinnen können. Mhm. Und bei denen in Amerika ist es nochmal anders. Die sind wirklich durch das Land getourt, also wirklich mit so einem Wagen, mit so einem Bus und haben dann so Infoveranstaltungen gehalten, öffentliche Rekrutierungstreffen gemacht. Die sind teilweise auch in den Nachrichten aufgetaucht und so, wodurch Leute einfach wussten, ah, okay, die gibt's. Und dann haben die eben so die Leute gefunden, die hatten meistens Brüche in der Biografie, also die waren auch wirklich bereit zu sagen, ich verlasse meine Familie, ich lasse mein Leben hinter mir und ich gehe diesen Weg mit euch.
Ich finde, das erinnert mich auch gerade schon wieder, tut mir leid, dass ich schon wieder irgendwie was zu ranziehe, es ist so meine Art. aber es gab ja, ich meine, das war 50er oder 60er, auf jeden Fall die Manson Family.
Genau das, ja.
Ne? Die sind ja, glaube ich, auch irgendwie mit dem VW-Bus durch Amerika getourt und haben da die Leute rekrutiert. Das ist jetzt zu viel gesagt, das ist ja komischerweise freiwillig gewesen, aber die haben die Leute halt abgeworben sozusagen oder überzeugen können. Und ja, also vielleicht war das damals auch noch so in der Zeit, da klappte das vielleicht auch ganz gut. Also man muss das ja auch immer so ein bisschen im Hinterkopf behalten, was für eine Zeit man sich da bewegt. Und auch gerade so zu der Zeit, wo man Homosexuelle und so auch noch ausgeschlossen hat oder teilweise ja sogar verfolgt hat. Ja, ich glaube, da fiel es einem leichter.
Ja, sich auch anzuschließen, glaube ich auch. Vielleicht auch einfach das, was man eigentlich aktuell lebt, auch hinter sich zu lassen, wenn man sagt, das ist auch nicht das, was ich will. Also die Menschen waren ja auch zu der Zeit, natürlich sind sie es heute auch noch, aber die waren alle auf der Suche nach dem Sinn. Und wenn da halt jemand kommt und sagt, ey, ich habe den Sinn deines Lebens und es offensichtlich so glaubwürdig rüberbringt, also das hast du ja meistens auch, wenn es so diese Führungsperson gibt in solchen Gruppen, die sind doch sehr charismatisch. Die stellen sich dahin und die erzählen dir das dann und du hängst so an den Lippen und denkst so, ja.
Man will das glauben.
Man möchte es, genau. Und das war eben bei Heaven's Gate auch ein bisschen. Die hatten so ein eigenes Credo. Mhm. Das war so, der Körper ist nur ein Vehikel. Das Leben auf der Erde ist ein Test. Wer bereit ist, kann das sogenannte Next Level erreichen. Okay. Und das heißt eigentlich, dass es eine spirituelle Existenz jenseits vom Menschsein gibt. Also die haben wirklich gedacht, es gibt mehr als diese menschliche, fleischliche Hülle, die wir haben.
Ja.
Und da muss man wirklich sagen, das haben die auch wirklich ausgelebt. Also ich habe relativ viele Videos auch gesehen und Berichte darüber gelesen, wie die halt gelebt haben. Also die haben ja gemeinsam mit meinem Haus gelebt, was komplett videoüberwacht war. Oh Gott. Und wirklich jeder Lichtschalter war auch beschriftet. Also die waren da sehr, sehr akribisch und hatten da halt auch einen gewissen Tagesablauf. Und innerhalb der Gruppe war es wirklich, dass so absolute Kontrolle regiert hat. Also Applewhite hat quasi alles vorgeschrieben. Der hat vorgeschrieben, was gegessen wird, wie man aussieht und auch, was gesagt wird. Also die Gefühle galten so als Störung. Das wollte man nicht, da hat man gar nicht drüber geredet. Namen wurden abgelegt, also die haben sich nicht mit Namen angesprochen. Und das führte tatsächlich so weit, dass er weitere 7 Männer innerhalb seiner Gruppe dazu gebracht hat, sich kastrieren zu lassen. Mhm. Weil sie wollten ja dieses Menschliche komplett loslassen.
Komplett entzerren.
Und da Sexualität etwas, was sehr hinderlich ist. Also die haben gesagt, das funktioniert nicht. Ne, wenn wir das haben, das ist sehr irdisch und wir wollen ja in eine höhere Ebene. Und deswegen haben die sich tatsächlich kastrieren lassen. Also Applewhite selber auch.
So heftig. Wow.
Und 7 andere Männer auch.
Ja, also alleine das, ne? Also das ist ja auch nicht mal eben so getan, sondern das ist ja ein richtiger operativer Eingriff.
Ja.
Wow.
Auch das eine freiwillige Entscheidung von den damaligen Mitgliedern, aber sie haben es getan. Und tatsächlich hat Marshall Applewhite in einem Rekrutierungsvideo von 1996 selber gesagt, "If you want to go to the next level, you have to shed all human ways." Mhm. Es ist wirklich dieser Glaube gewesen, um aufzusteigen, also um später mitgenommen zu werden in die höhere Ebene, musst du alles ablegen, was dich zum Menschen macht.
Ja. Ja, sonst wirst du da vielleicht nicht anerkannt oder so. Also ich versuche irgendwie immer direkt das so nachzuvollziehen.
Ja,
ne?
Ja.
Das, keine Ahnung, ob die sich gedacht haben, Mensch, wenn es ein höheres Wesen ist, dann darf man vielleicht auch Fehler oder so, die dann mit dem Menschen verbunden sind, die er darin vielleicht gesehen hat, dass man die ablegt. Ich habe keine Ahnung, also fällt mir schwer, das nachzuvollziehen.
Ja, mir auch. Es fällt mir auch schwer, dass Menschen das wirklich hören und da irgendwie einen Sinn drin sehen. Aber es haben, wie gesagt, also 39 Menschen wurden ja auch später gefunden. Die haben diesen Sinn gesehen. Mhm. Und was ich wirklich sehr krass fand, also diese Abschiedsvideos mussten sie zum Beispiel drehen. Die findest du heute noch auf YouTube.
Wow.
Kann ich euch auch mal in den Shownotes verlinken. Und da fällt das sofort auf, wenn man sich die anguckt. Also die haben alle die gleichen Klamotten an, die haben die gleiche Frisur, also wirklich so raspelkurze Haare, egal ob Mann oder Frau. Die sehen sehr, sehr gleich aus, weil eben diese Individualität auch nicht gewünscht war. Das war so, es ist ja nur ein Körper, es ist nur eine Hülle, da musst du dich nicht abgrenzen von jemand anderen. Und so war das eben auch, dass sie den Tod quasi nicht so als Exit, also so, es ist dann beendet gesehen haben, sondern sie haben gedacht, es ist ein Übergang. Es ist ein Übergang ins Nächste.
Ja.
Und da kommen wir jetzt natürlich zu dem, worauf die alle hingefiebert haben. Denn 1997 kam dann das, was sie natürlich erwartet haben, nämlich der Komet Hale-Bopp. Mhm. So hieß der. Der zog am Himmel vorbei und in ganz kuriosen und etwas fragwürdigen UFO-Foren kursierte dann relativ schnell das Gerücht, dass ein Raumschiff mit im Schlepptau des Kometen sei, man den aber natürlich nur mit Infrarotkamera sehen könnte. Also das würde natürlich auch klären, warum wir Otto-Normalverbraucher das überhaupt nicht sehen können.
Nee.
Ne?
Nee.
Ja, und dann hat Applewhite gesagt, ja, das ist unser Zeichen. Der Komet kommt, das Raumschiff kommt und das kommt, um uns abzuholen. Und dann war natürlich so klar, der Körper, der muss aber zurückgelassen werden. Den brauchen wir ja nicht, wenn die Aliens kommen und uns mitnehmen. Ja, und dann kommen wir jetzt eigentlich einmal zu dem verstörendem Massensuizid, den ich eingangs schon beschrieben habe. Denn was da eigentlich folgt, ist wirklich akribisch und ich würde schon fast sagen, sehr perfide geplant gewesen. Mhm. Ne, also in Gruppen von je 5 Menschen haben sich die Mitglieder eine Mischung aus Schlafmittel und Alkohol verabreicht, also sehr, sehr starkem Alkohol, haben sich auf Matratzen gelegt und haben sich dann quasi gegenseitig dieses violette Tuch aufs Gesicht gelegt. Also der Vordermann hat das genommen, das Tuch draufgelegt und so. Und so ging das die ganze Reihe weiter. Und dann hat man sich eben selber nachher das Tuch, der letzte Mensch, rübergelegt.
Das ist jetzt wieder so ein doofes Detail, aber was hat das mit der Farbe? Weiß man das?
Das kann ich dir nicht sagen. Also lila ist ja so, also meine Mutter sagt immer, es ist der letzte Versuch.
Okay, das klingt passend.
Ich finde es tatsächlich da auch sehr passend, dass man da vielleicht sagt, so okay, es ist so die Ebene woanders hin.
Ja.
Aber darüber habe ich tatsächlich nichts gefunden, ob das jetzt wirklich
Bedeutung hatte. Also ich meine, gut, das ist ja, wie gesagt, super kleinteilig, aber wenn man sich das so krass überlegt, ne, da sitzt ja auch ein gewisses Konzept dann hinter.
Ja.
Und das wird ja sicherlich, also das traue ich dem jetzt mal so zu, weil ich glaube, diese Menschen sind auf so eine ganz komische Art auch ein Stück weit genial. Also die bauen ja wirklich so ein Schloss auf, so ein Traumschloss. Und da hat ja irgendwie auch alles einen Sinn, weil wenn du schon so weit bist, ne, dass du dich beispielsweise als Mann kastrieren lässt, da muss ja ein ganz tiefes Vertrauen da sein. Und ich glaube, das kommt nur, wenn du eine gewisse Logik irgendwie erzeugen kannst.
Ja, natürlich.
Also, ja.
Also man sagt ja nicht ohne Grund auch solchen Führungspositionen in solchen Gruppierungen nach, dass sie so Menschenfänger beziehungsweise so Seelenfänger sind. Also die wissen schon, wie sie halt Menschen so in ihren Bann ziehen. Und das hat dieser Applewhite halt wirklich auch hinbekommen. Ne? Also die Menschen haben zu der Zeit einfach geglaubt, was er gesagt hat, haben gedacht, okay, wir bringen uns jetzt nicht um.
Mhm.
Wir verlassen unsere Körper und gehen halt zu dieser Crew da oben. Also wir sind dann Teil von denen. Also das haben die wirklich gedacht. Und das kann man halt, wie gesagt, auch in den Abschiedsvideos nochmal sehen. Also wenn ihr euch das auch selber anguckt, das sind... Du guckst dann Gesichter von Menschen, die ruhig lächeln, die so erzählen, so, ja, ich bin voll dankbar und ich bin bereit.
Mhm.
Und das hört sich an, als würden die halt, keine Ahnung, nach Spanien in Urlaub fahren.
Ich wollte sagen,
also
ein AIDA-Trip oder
nicht, als wäre ihnen bewusst, was es heißt, eigentlich bringe ich mich jetzt um, weil mir ein Mensch gesagt hat, das ist das Richtige für mich.
Aber das, ich finde, das muss so sein, weil ansonsten würde ja irgendwann auch diese Panik einkicken und auch dieser Überlebenssinn, den ja eigentlich jeder Mensch hat. So rein, vielleicht rudimentär auch noch, ne? Aber der ist ja eigentlich in jedem verwurzelt. Und ich glaube, alleine, dass man das abschaltet.
Ne? Also wenn ich es richtig noch im Kopf habe, ist, glaube ich, einer aus der Gruppe vorher rausgegangen.
Mhm.
Aber unter der Prämisse, dass er sozusagen das alles weiterführt. Also zum Beispiel, auch das müsst ihr wissen, die Website von Heaven's Gate ist zum Beispiel bis heute online.
Ja?
Also wenn man sich die anguckt, das ist total abgespaced. Also das sieht aus wie so ein Internetarchiv aus den 90ern. So flackernde Sternchen da im Hintergrund und ziemlich grell alles mit den Farben. Und zwei verbliebene Mitglieder pflegen die tatsächlich bis heute. Also
das wundert mich, dass das rein juristisch darf. Hätte ich nicht gedacht.
Tja, also wo da die Grauzone ist, das brauchst du mir nicht fragen.
Nee.
Und auch da können wir vielleicht noch einmal kurz den Blick dann auf Amerika generell machen, denn du kannst es dir denken, nachdem das passiert ist, nachdem sie diese Menschen gefunden haben, hat sich die Presse natürlich da drauf gestürzt.
Mhm.
Ne, also das war so das gefundene Fressen für die in Late-Night-Shows, haben die Witze gemacht, was ich echt pietätlos finde, so über die Sekte mit den Nikes, weil eingangs gesagt, die hatten halt alle Nike-Schuhe an. Und der Begriff Cult Suicide ging dann auch so um die Welt. Ich denke, da passt ja die Manson Family heute auch rein.
Ja, absolut.
Aber da muss man ja auch immer bedenken, dass so unter so einer Sensationsgeilheit eigentlich was total tiefer liegendes drin ist, weil die Menschen einfach, die da drin waren, die haben ja nicht nur Klarheit gesucht, die haben auch Zugehörigkeit gefunden und haben sich nach irgendwas gesehnt, was sie halt so in ihrem Leben nicht bekommen haben. Und deswegen würde ich sagen, ist Heaven's Gate auf jeden Fall ein Beispiel dafür, so was, wenn Menschen halt überfordert sind, vielleicht auch mit bestimmten Situationen. Ich meine, über technologische Fortschritte haben wir gerade eben schon gesprochen. Auch das war genau die Zeit. Das war so 97, kurz bevor das alles, wer weiß, was da gekommen wäre. Mhm. Da sind Menschen auch überfordert und haben Zukunftsängste. Und da kann dann manchmal jemand kommen, der da genau diesen Punkt trifft. Und deswegen ist es wichtig, halt auch solche doch sehr tragischen Kapitel zu erzählen, weil sie auch ein bisschen, finde ich, so als Warnung fungieren. Also, dass man auch manchmal nochmal ein bisschen hinterfragen muss, okay, was genau ist das? Das hast du heutzutage auch bei diesen ganzen Verschwörungstheorien, die rumgehen und so. Da muss man echt aufpassen, dass man da nicht irgendwann sich total drin verliert.
Ja, ich glaube, Warnung ist ein ganz wichtiger Stichpunkt und nochmal anders gedacht. Ich glaube, es ist auch irgendwie ein guter Appell so für Achtsamkeit. Also Achtsamkeit ist ja auch leider so ein Wort, was immer so ja, ein bisschen
verpönt ist, ne? Ja, irgendwie verpönt. Sind die Leute immer so, oh.
Genau, also schon so ein bisschen inflationär, aber ich glaube, dass diese Menschen sich auch sehr einsam vielleicht gefühlt haben und das, was du sagst, diese Gesellschaft, sich danach gesehnt haben. Und vielleicht ist es auch der Appell, dass man mal ja, zur Seite schaut und den Menschen neben sich wahrnimmt und dass man vielleicht doch mal jemanden anspricht, wenn man das Gefühl hat, der ist vielleicht alleine und vielleicht geht man mal einen Kaffee trinken oder muss ja auch nicht, aber vielleicht hat man einfach mal kurz ein Gespräch und lässt den Menschen in dem Gefühl gesehen und gehört zu werden und dass man eben ja doch nicht alles alleine durchstehen muss, ne? Sondern das sind so Kleinigkeiten im Alltag, vielleicht ist es auch einfach nur mal ein Lächeln an der Kasse. Ich denke, dass das ganz viel am Ende macht und retten kann.
Ein sehr schönes Schlusswort, Leonie. Denn das waren sie, unsere beiden skurrilen, teils sehr tragischen Weltuntergangsfantasien. Also man sieht, es kann gefühlt in jedwere Richtung gehen. Ob es einfach ein bisschen witzig ist, dass man so denkt, es ist nichts passiert. Wie gesagt, 2012 haben wir es auch alle erwartet, es ist nichts passiert, obwohl es diesen meisterhaften Film damals gab.
Das stimmt.
Ja, kann es aber genauso gut auch sein, dass es in ein schwieriges Milieu abdriftet und man einfach auch zuhören muss und deswegen hört euren Mitmenschen auch einfach zu.
Ja.
Und fragt mal nach, was denn da so geht. Ich glaube, das ist auch auf jeden Fall gut. Und uns könnt ihr auch gerne zuhören, denn in 14 Tagen kommen wir natürlich mit einer neuen Folge und einem neuen Thema und zwei neuen Geschichten. Also um Gottes Willen, so viel.
Ja, ich freue mich. Ich freue mich. Und ja, vielen Dank fürs Zuhören mal wieder. Und bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Tschüss.